Herzlich willkommen zum Tech Talk. Heute ist neben mir der Mike Kaufmann und wir sprechen über das professionelle Entwickeln mit der PowerShell, quasi allem für die PowerShell. Mike, bevor wir anfangen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Michael Kaufmann, ich werde aber auch Mike genannt, nur damit man das gleich weiß, wo man mich findet. Ich bin MVP für Visual Studio ALM und bin Head of Development beim größten Microsoft-Partner und führe dort ALM-Lösungen für größere Kunden ein. Meistens die nicht originelle Software herstellen, sondern dann projekttechnisch, was Softwareentwicklung angeht, eher noch in der Steinzeit unterwegs sind und versucht die dann auf neue Technologien und Prozesse zu bringen.
Alles klar. Du bist heute mit einem ziemlich spannenden und vielleicht auch ein bisschen einem exklusiven Thema da, nämlich PowerShell in Verbindung mit ALM. PowerShell denkt man im ersten Moment vielleicht eher so an kleine Skripts. Du bringst heute quasi ALM zu den Leuten, die die PowerShell nutzen und dafür entwickeln. Was muss man sich da grob darunter vorstellen und wofür braucht man die PowerShell überhaupt?
Also die Bedeutung der PowerShell hat ja enorm zugenommen die letzten Jahre, da das Thema Infrastruktur sich halt auch immer ein bisschen diese DevOps-Richtung wandelt. Das heißt, Infrastruktur wird immer mehr als Code definiert, wird als PowerShell definiert und wird dann ausgerollt. Und das ganze Thema Deployment hat ja eine viel höhere Bedeutung heutzutage wie früher, wird viel öfters gemacht und dafür ist eben extrem wichtig, gute, robuste PowerShell-Skripte zu haben. Das heißt, auch für die Erstellung der Skripte teilt sich jetzt ein bisschen mehr auf. Also das Was teilt sich mehr vom Wie. Das heißt, die Infrastruktur liefert mehr den Input, was wird deployed, was brauche ich für Ports, was brauche ich hier, was brauche ich für Features auf den Servern. Und es sind eher Entwickler, die dann Module dazu schreiben, diese Sachen umzusetzen. Und das heißt, wir haben auch ganz andere Qualitätsansprüche heute eben an solche PowerShell-Module. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade sehe, das PowerShell-Team von Microsoft, wenn die irgendwelche DSC-Tasks macht, die ja dann auch auf GitHub gerade verfügbar sind, dann sind die sehr komplex und müssen auch wirklich überall laufen und ich muss sie mehrfach ausführen können, ohne dass irgendwas kaputt geht zwischendrin. Und dafür habe ich eine gewisse Entwicklung, Qualitätsstandard, die ich einhalten muss.
Das heißt, man kann schon mal generell festhalten, PowerShell ist nicht mehr nur für Script-Kiddies, die mal schnell irgendwas ausführen wollen, sondern das ist jetzt wirklich wichtiger Bestandteil von wichtigen Tasks in der Softwareentwicklung.
Genau.
Und demzufolge gibt es natürlich auch zu Recht hier Bestrebungen, die ganzen ALM-Funktionalitäten auf die PowerShell-Entwicklung quasi überzustülpen. Was wäre denn jetzt das Vorgehen? Wie würde man es tun oder welche Möglichkeiten gibt es da jetzt, wenn man sagt, okay, man möchte die Professionalität, mit der man normale Software entwickelt, wie man C-Sharp-Code schreibt, davon möchte ich gewisse Aspekte oder gewisse Möglichkeiten, beispielsweise Testing und so weiter, auch im Zusammenspiel mit der PowerShell sehen. Wie würde ich anfangen?
Ja, PowerShell wurde ja klassisch immer in der PowerShell ISE entwickelt. So ein schöner Editor, da kann man die Sachen schön eintragen und dann F5 drücken und dann führt man ein Skript aus. Mhm. Bei längeren Modulen und Skripten war dann zum Testen halt immer, man führt es aus und steppt dann bis zu der Stelle oder macht Haltepunkte. Und es war relativ selten, dass man Sachen isoliert getestet hat. Dafür gibt es ein schönes Testing-Framework, so wie es das halt auch für andere Sprachen gibt, ja, für C-Sharp, für JavaScript und so weiter, gibt es jetzt mit Pester ein schönes Testing-Framework. Das heißt, ich kann wirklich PowerShell-Skripte TDD-Style entwickeln. Also ich schreibe erst meinen Test, dann schreibe ich meine Funktion und alle anderen Funktionen, die kann ich mocken und kann eben so eine Funktion völlig isoliert testen und sicherstellen, dass sie das Ergebnis zurückliefert, immer das ich will.
Alles klar, das heißt, wir hätten schon mal Testing für die PowerShell-Skripte, was eigentlich schon mal ziemlich cool ist und bestimmt auch vielen Leuten relativ neu ist. Zweiter Punkt hast du schon angesprochen. Bisher war die Standard-IDE eigentlich nicht Visual Studio für PowerShell. Du bist auch dazu übergegangen, jetzt deine PowerShell-Skripte in Visual Studio zu schreiben.
Genau, weil Visual Studio hat natürlich einen riesen Vorteil. Ich habe integrierte Quellcode-Verwaltung. Ich kann mich hinten an GitHub hängen, ich kann mich an Visual Studio Team Services hängen, ich kann Work-Items verknüpfen. Also ich habe halt alles wieder in einer Oberfläche. Ich muss nicht immer wie bisher meine Skripte, die zwar auch in der Quellcode-Verwaltung liegen, irgendwie in Visual Studio einchecken, auschecken oder über die Command-Line und muss danach in meinen Editor, sondern ich habe alles eben wieder integriert in einer Oberfläche. Und die Pester-Tests zum Beispiel, die integrieren sich auch in den Test-Explorer. Also ich kann direkt aus dem Test-Explorer meine Tests ausführen.
Okay, das bedeutet, ich kann dann quasi genauso professionell, wie ich meinen C-Sharp-Code bisher geschrieben habe, beispielsweise, kann ich dann meine PowerShell-Scripts in Visual Studio schreiben, kann da auch die Tests drin verankern. Mit der Integration in Visual Studio kommt natürlich auch die Quellcode-Verwaltung automatisch mit, würde ich mal vermuten.
Genau.
Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an.
Genau, es gibt natürlich noch einen schönen Aspekt, den man dann machen kann, wenn man die Tests und die Skripte mal zusammen in der Quellcode-Verwaltung hat. Ich kann die Tests dann zum Beispiel auf dem Build-Server ausführen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Community unterwegs bin auf GitHub und dann meine Skripte habe und jetzt kriege ich einen Pull-Request von jemandem, dann kann ich nämlich den Pull-Request mit meinem zusammen automatisiert erstmal testen und gucken, funktioniert danach noch alles, bevor ich dann den Pull-Request.
Okay, das heißt, ich hätte dann auch die Möglichkeiten, so Dinge zu machen wie Gated Check-Ins zu triggern, immer dann, wenn was Neues rauskommt, automatisch meine PowerShell-Skripte testen zu lassen.
Genau.
Und dann quasi nur einen Check-In-Vorgang wirklich durchzuführen, wenn ich, wenn es erfolgreich war. Okay, genau. Lass uns mal angucken, wie das Tooling dafür ausschaut.
Okay, also wir fangen mal an. Also ich habe hier auf GitHub so ein kleines Demo-Projekt mal abgelegt. Man sieht hier, wenn man hier auf GitHub reingeht, ich habe auch in meinem README hier unten den Build-Status, wo ich dann sehe, ob die Tests alle grün sind. Mhm. Und das zeige ich dann nachher, wie man da noch hinkommt.
Vielleicht ganz kurz, Build ist natürlich ein bisschen irreführend, wenn es um PowerShell geht, weil es ja nur eine Scripting-Sprache ist. Das heißt, in dem Fall bezieht sich
halt hier die Pester-Tests.
Genau, es geht um das Testing, alles klar.
Also ich habe jetzt hier mal so eine Visual Studio Solution. Man sieht jetzt hier, also es gibt jetzt hier ein neues Projekttyp. Wenn ich jetzt hier sage New Project, dann gibt es jetzt hier unter PowerShell einen neuen Projekttyp. Und zwar entweder für ein Skriptmodul oder für ein PowerShell-Modul. Wenn ich mir das anlege, dann habe ich auch schon Templates für Items. Das heißt, ich kann hier irgendwie sagen, ja, Add New Item. Und dann kann ich eben ein Skript oder ein Test hinzufügen. Ja? Oder eben ein Modul oder irgendein anderes File. Mhm. Man sieht hier, was ich natürlich gerne mache. Ich tue meine Tests aufteilen in ein separates Projekt. Ja? Ich kann hier auch noch Unterordner machen, damit man hier einfach eine schön aufgeräumte Struktur hat.
Die Tests selbst sind auch nichts anderes als PowerShell-Skripts?
Das sind ganz normale PowerShell-Skripts, genau. Und die folgen einfach der Naming-Conventions. Ich habe eben denselben Namen wie mein Skript, das ich teste, oder mein Modul, das ich teste. Und dann Punkt Tests und Punkt und dann PS1 hinten dran.
Alles klar.
Ja, und man sieht ja auch schon die schöne Integration. Also ich habe hier wirklich diese Icons. Also ich sehe sofort, dass es ein Test ist und dass das ein Skript ist. Schon an meine Icon. Also ich sehe das hier ganz gut in Visual Studio drin.
Okay, lass uns doch mal reingucken in so einen Test, wie der aufgebaut ist.
Genau, also ich habe jetzt hier einfach mal eine schöne, einfache Funktion. Ja? Answer to the ultimate question. Die gibt einfach nur 42 zurück. Einfach um mal so diese Basisgeschichten zu zeigen. das wäre jetzt, wie so ein Test aussieht. Also den oberen Teil hier, den muss man noch manuell hinzufügen. Der macht aber einfach nichts anderes, wie dieses Skript einzubinden, diese Skriptdatei, die ich eigentlich teste.
Okay.
Ja? Das heißt, die obere Zeile, die nimmt einfach meinen Projektpfad und tut aus dem Projektpfad des Tests entfernen, ja? Damit ich weiß, wenn my PowerShell Project.test, dann sucht er eben my PowerShell Project.
Deswegen ist die Name Convention wichtig?
Richtig. Okay. Und dann drunter nehmen wir jetzt eben, machen wir dasselbe für den Test. Also wenn mein Test mit irgendwas .test heißt, dann nimmt er sich eben diese Datei und dann machen wir hier so ein .include, wo die Datei dann drin ist in dieser Zeile.
Okay.
Ja. Der Test selber ist so aufgebaut, also ich habe einen Describe-Block und innen drin einen It-Block, wo dann eben die Assertion erfolgt, wo ich einfach prüfe das Ergebnis, ob es meinen Erwartungen entspricht. Zwischendrin habe ich noch ein Strukturelement, das ist der Kontext. Dadurch kann ich das Ganze im Behavior-Driven Design, also BDD-Style, organisieren. Also typischerweise ist es ja dieses Given-When-Then-Pattern. Also na, ich habe hier irgendwas gegeben, dann, wenn ich das mache, dann bekomme ich das hier zurück. Und jetzt pipe ich hier einfach das an eben diese Should-Funktion, die Pester mitbringt. Und dann habe ich jede Menge Assertions, wie ich eben diese Rückgabewerte irgendwo auswerten kann. Also should be value, should not be null, should be greater than, should not throw exception und so weiter.
Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das mal in der Ausführung an, oder?
Genau, also ich kann das hier per F5 einfach mal starten. Ich könnte mir jetzt auch einen Breakpoint setzen, dann geht er rein. Oder ich habe eben eine Test Explorer-Integration. Dann kann ich das eben direkt im Test Explorer ausführen, so wie ich das gewohnt bin von anderen Sprachen. Also ich sage jetzt hier einfach mal Run. Wird jetzt gleich grün.
Hier ist er grün. Hat funktioniert. Also, kam die richtige Antwort.
Wenn ich jetzt mal sagen würde, wäre 43, dann sollte der jetzt natürlich rot werden.
Okay, wurde auch rot. Hervorragend. Das heißt, diese Integration haben wir. Das ist natürlich eigentlich schon mal ziemlich cool, weil wir damit eben unser Standard-Tooling benutzen können. Genau. Wir haben auf der anderen Seite natürlich die Quellcode-Verwaltung ohnehin, weil wir uns in Visual Studio bewegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaut das Ganze jetzt aus, wenn ich vielleicht das Ganze serverseitig ausführen lassen möchte mit einem Test-Agent in der Cloud oder mit einem Build-Host in der Cloud.
Genau, also was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe hier eben in Visual Studio Online, habe ich mir GitHub verknüpft. Mhm. Das unterstützt er, also man muss einfach nur Credentials eingeben, dann kann ich mir so ein GitHub reinziehen. Und dann kann ich mir jetzt hier eben ein Bild anlegen mit Continuous Integration. Das heißt, wenn ich jetzt auf GitHub was einchecke, dann startet automatisch dieser Bild. Und was dieser Bild macht, ist ganz einfach, er führt ein PowerShell-Skript aus. Ja? Und dieses PowerShell-Skript habe ich hier auch im Code mit drin. Also was der macht, der lädt sich einfach Pester runter, lädt Pester als Modul rein und führt dann eben alle Tests aus, die eben der Naming Convention entsprechen. Also alle Tests, die ihr da drin findet, die .tests.bs1 heißen, werden dann eben ausgeführt. Und was ich dann hier noch mache, ich habe eben dieses Output-File, dieses XML-File, und das publishe ich danach hier als Test-Results eben hoch in den Bild, damit ich eben das Ergebnis dann mir auch anzeige.
Okay, bloß, dass ich es jetzt richtig verstehe. Wir wollen ja PowerShell Skripte testen. Du hast jetzt PowerShell Scripts in der Quellcode-Verwaltung und hast eine Bilddefinition dafür erstellt, die als ersten Schritt ein PowerShell Skript ausführt, das aber eigentlich nichts mit dem Quellcode zu tun hat, sondern Teil der Bilddefinition ist.
Genau.
Dieses PowerShell Skript sorgt dafür, dass Pester geladen wird im Rahmen dieser Bildausführung. Mhm. Dadurch ist es quasi möglich, auf diese Pester-Testing-Funktionalitäten zuzugreifen und dann sorgt das PowerShell Skript von der Bilddefinition weiterhin dafür, dass die Tests, die du wieder im Quellcode hast, ausgeführt werden.
Genau.
Abgefahren. Okay.
Also ich würde sagen, wir machen das Spiel, das ist einfach mal end-to-end durch,
ja, damit
es ein bisschen klarer. Also ich ändere jetzt das mal genau wieder eigentlich auf 43, das war eine gute Idee. Ja, und dann kriegen wir jetzt einen roten Test. Jetzt sieht man hier auch schön die Integration. Also ich kann jetzt einfach hier im Team Explorer gehen auf Changes, dann erkennt er gleich, dass ich irgendwas geändert habe. Und dann geben wir hier noch einen kleinen Kommentar ein und dann checken wir das mal ein.
Okay.
So, jetzt triggert das automatisch den Bild auf dem Server. Das heißt, wenn wir jetzt hier rüber gehen, sollten wir jetzt sehen, dass ein neuer Bild erstellt worden ist.
Okay. Wir können jetzt zuschauen quasi bei der Ausführung.
Genau.
Wenn man so mag. Okay, alles klar.
Hier tut sich auch schon was. Das neue Bildsystem, da sieht man jetzt wirklich, was im Hintergrund für Skripte ausgeladen werden. Schön wäre es natürlich, wenn man Pester hier per Chocolaty oder sowas installieren könnte, dann wäre es wirklich ein Einzeiler. Das geht aber hier aus Sicherheitsgründen leider nicht, wird hier nicht unterstützt. Einfach von den Berechtigungen, die Chocolaty auf dem System hat. Deswegen muss ich sie einfach per Web-Request runterladen, entpacken und dann eben direkt mehr als Modul laden.
Alles klar.
Aber das hat der Vorteil von PowerShell, ich muss nichts installieren, sondern ich kann mir das halt einfach in die aktuelle Session reinladen und danach werden die Sachen dann auf dem Server geben. So, jetzt sehen wir, es ist rot. Ja? Das war ja das, was wir wollten. Wir haben irgendeinen Test, der nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt auch rangehen, dann haben wir hier eben unsere Testergebnisse. Dann sehe ich jetzt hier eben die Tests, die alle fehlgeschlagen sind, als Ergebnis unten raus.
Ne? Okay, und ich sehe hier auch die Beschreibung.
Expected 42 und jetzt haben wir tatsächlich 43.
Okay, wunderbar. Also für mich schaut das alles sehr stimmig aus.
So, und jetzt was wir jetzt, jetzt können wir natürlich hier rübergehen in GitHub und dann aktualisieren. Dann sehe ich jetzt, dass mein Bild failed ist direkt.
Ja? Hervorragend. Wo kommt dieses Logo her?
Dieses Logo ist ein Standard aus Visual Studio Team Services, das heißt Enable Batch. Das kann man hier einfach relativ einfach konfigurieren auf dem Bild. General.
Also wir sind in der Bilddefinition für den Bild, den wir gerade ausgeführt haben?
Richtig, das ist die Bilddefinition. Hier gibt es Batch Enable, da setze ich das Häkchen und dann kann ich mir hier die URL nehmen. Das ist einfach die URL zum Bild.
Und diese URL liefert quasi das Bild, das den Bildstatus vom letzten Bild anzeigt.
Genau.
Und das hast du dann quasi in deinem GitHub einfach eingebettet und sagst, hier
in
dieses Bild anzeigt.
In dem Markdown habe ich einfach ein Image hinzugefügt.
Okay. Klingt gut. Wie ist so deine Erfahrung damit? Gibt es Haken und Ösen oder ist es was du auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen würdest?
Würde ich uneingeschränkt empfehlen. Also seit ich einmal mit Visual Studio meine PowerShell-Skripte entworfen habe, arbeite ich nicht mehr in der ESE. Oder halt manchmal für irgendwelche Dinge, wo man halt noch x64-Konsole braucht, weil das ist halt noch so der einzige Nachteil eigentlich. Visual Studio ist x86-Prozess. Und deswegen, manche Dinge gehen da halt anders, wie wenn du es direkt in der PowerShell machst. Aber ansonsten, den Großteil meiner Skripte schreibe ich wirklich direkt im Visual Studio jetzt.
Okay.
Und mit Pester, weil Pester hat einfach auch den riesen Vorteil, dass ich halt ein Skript nicht immer von oben bis unten testen muss, sondern dass ich einfach isoliert wirklich meine Funktionen rauspicken kann und alle anderen Sachen ringsherum mocken kann. Das ist wirklich ein sehr mächtiges Mocking-Framework an der Stelle.
Alles klaro. Danke für deine Einschätzung zu dem Thema. Gibt es irgendwo einen Link? Ich glaube, du hast selber einen Blog mit sehr vielen Informationen zu dem ganzen Thema, auf den wir hinweisen sollten.
Genau, also mein Blog findet ihr unter writeabout.net und da habe ich eine Serie mit 3 Artikeln dazu gemacht. Also der erste ist hier einfach, also das Ganze nenne ich Develop Next Level PowerShell with Visual Studio Pester, weil ich einfach denke, bisher ist kein PowerShell einfach, muss entwickelt werden auch, ne? Nicht nur geskriptet werden und hat dann andere Qualitätsansprüche. Der erste Teil ist quasi, wie installiere ich Pester, wie richte ich Visual Studio ein und diese ganzen Sachen. Im zweiten Teil erkläre ich dann genau, wie man Pester verwendet, wie man mockt, wie man mit Files umgeht, weil ich habe auch so einen Testdrive, da kann ich Files ablegen. Mhm. Und im dritten Teil erkläre ich dann, wie man diese GitHub-Integration mit dem Build macht, wie man diese Tests automatisiert in dem Build ausführt und den Batch dann in GitHub wieder anzeigen kann.
Alles klar, die Links kommen auch nochmal unten in der Beschreibung dazu. Mike, dir schon mal an der Stelle vielen Dank und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Tech Talk.
Ciao. Alles klar, danke. Ciao.